Wie viel wiegt ein Eisbär?
Weiß nicht.
Genug, um das Eis zu brechen. Ich heiße Lukas und euch herzlich willkommen zu unserer Folge 4 Psychische Erkrankungen in Partnerschaft. Im Podcast Beziehungsstatus kompliziert. Schauen wir mal, was wird. Denn wir hatten hier gerade einen emotional breakdown.
Und nicht von dir.
Nicht von mir.
Ja, komischerweise passt das Wochenthema zum Wochentag. Denn,
Zu deinem Tag.
ja, zu meinem Tag. Wir wollten das schon länger machen, natürlich, weil schließlich ist das was, was uns sehr betrifft, eine Beziehung zu führen und jemand ist psychisch krank. Aber natürlich auch, weil Lukas da vielleicht nochmal professionelle Einblicke liefern kann und weil wir auch in Freundschaften viel darüber reden, weil das halt bei uns kein Tabuthema ist und weil auch mehrere schon Erfahrungen damit haben in der Familie oder selber. Und zufälligerweise ist heute ein Tag, der nicht so gut bei mir war. Und wie man vielleicht auch an meiner Stimme hören kann, habe ich auch solide geheult. Und wir haben auch diese Folge eben schon mal zum Teil aufgenommen. Und die war auch ganz okay, würde ich sagen. Aber irgendwie war ich dann unzufrieden und naja, sie war auch irgendwann dann auch nicht mehr authentisch, weil es mir gar nicht mal so gut ging. Und deswegen haben wir gedacht, nehmen wir es jetzt ganz roh einfach nochmal genau in diesem Moment auf, in dem ich immer noch ein bisschen mit den Tränen kämpfe.
Und weil wir keine Zeit haben, sonst diese Woche,
Das
muss man
auch.
auch dazu sagen, was das Ganze nicht einfacher macht. Sonst hätte man ja auch sagen können, nee, wir machen es jetzt diese Woche nicht.
Nein, aber ich möchte das auch lieber so machen, weil ich finde, bei psychischen Erkrankungen, man redet in dem Moment, in dem es einem schlecht geht, ja selten darüber, sondern meistens danach, in dem Moment, wo man halt kommunizieren kann. Und ich finde, manchmal fühlt man sich dann alleingelassen in den schlechten Momenten, als jemand, der betroffen ist, wenn man ja immer nur die anderen Leute in den Momenten sieht, in denen sie wieder funktionieren. Weißt du, was ich meine?
Ja, also wenn man selbst wieder funktioniert als Betroffener.
Ja.
Die anderen sehen einen ja nur dann, aber nicht dann, wenn es wirklich knallt.
Genau, und jetzt im Zweifel ja auch nicht. Also jetzt sitze ich ja jetzt auch wieder hier und kann mit dir reden, aber vor einer halben Stunde halt nicht. Und deswegen haben wir gedacht, nehmen wir es jetzt trotzdem auf. Und es wird heute mal eine bisschen andere Folge. Ich meine, wir sind erst bei Folge 4 und machen es schon anders als sonst. Aber,
Naja, Wochenrückblick. War eine schwierige Woche.
war eine okay Woche.
Aber es hat sich angebahnt.
Ja, es hat sich angebahnt. Also man muss bei mir sagen, ich habe ganz, ganz schlimm PMS. Ich glaube, ich habe PMDD. Das ist eine schlimmere Version von PMS, die halt wirklich auch psychische Folgen hat oder Symptome.
Also PMS hat ja auch psychische
Ja.
Symptome, aber halt noch mal stärker, intensiver.
Ja, genau. Man kann eigentlich nicht mehr normal wirklich am Alltag teilnehmen, weil insbesondere so die emotionalen Sachen halt so belastend sind. Also bei mir äußert sich das unter anderem schon halt in der ganz normalen PMS-Symptomatik, also halt irgendwie mir tut der Körper weh, aufgeschwemmt, schlechte Laune, ein bisschen weinerlich, so. Aber das sind alles noch so normale Sachen, würde ich sagen. Obwohl PMS ja auch schon nicht normal ist, nur einfach extrem untererforscht. Also wir sollten das eigentlich nicht haben, aber nun mal so ist es jetzt halt. Und das haben halt nun mal die meisten, die menstruieren. Aber bei mir ist es dann so die letzten 3 Tage vor der Periode nicht immer, aber fast immer eine richtig krasse Belastung für mich und auch für Lukas.
Ja, also wenn ich das jetzt vergleiche mit deiner Zeit, in der du, die wir jetzt deine Depression beschreiben, das kommt dem schon sehr nah.
Ja, das sind
Also das
schon.
ist Weinkrämpfe, Hass auf alles und jeden, auch auf dich selber. Das Einzige, was dann hilft, ist der Hund. Und das war's.
Ja, es hilft eigentlich nichts. Ich kann es auch nicht verhindern, egal ob ich wusste, dass es passieren wird. Ich habe schon letzte Woche angefangen, Symptome zu bekommen. Und ich habe letzte Woche schon zu dir gesagt, diesmal wird es schlimm. Weil bei mir ist das auch immer, wenn mir die Brüste schon eine Woche vorher wehtun, weiß ich schon, diesmal wird es richtig bodenlos. Und es fing auch schon heute Morgen an, dass ich ultra schlechte Laune hatte und wir uns den ganzen Tag gestritten haben. Weil ich dann auch alles einfach wie so ein, durch so ein rot, mit so einem roten Tuch, weil wie heißt das? Ich habe so ein
Weiß ich
rotes
nicht.
Tuch vor Augen.
Ist irgendwie so ein Stier,
Dir.
der durch alles durchgeht.
Ja.
Scheuklappen auf und durch. Egal, was da ist.
Ich kann es auch nicht verhindern, egal auch wenn ich weiß, dass es kommt. Und es endet meistens dann in einer Attacke von selbstverletztem Verhalten und Weinen. Und
Und
dann
vorher Streit.
und vorher Streit, ja. Und naja, also so war meine Woche. Ich wusste, ich habe MS und dementsprechend komische Symptome. Ich habe dann halt auch noch eine Kolik bekommen. Das kriege ich auch davon, unter anderem. Und ich meine, Reizblase wird davon aktiviert, weil, habe ich heute erst gelernt, sinkende Östrogenspiegel können zu vermehrten Blasenentzündungen führen. Also es ist kein Wunder, dass meine Reizblase immer vor der Periode sich meldet. Mhm. Ja, also das war meine Woche. Ich hatte auch gute Momente, so ist es nicht. Aber das ist mein Wochenrückblick. Dann aber ein bisschen entspannter.
Ja, genau. Ich habe gearbeitet die erste Woche alleine ohne Anleiterin. War natürlich ein bisschen mehr zu tun, aber dafür bin ich ja auch da, um auch was zu lernen. Ich würde auch sagen, dass ich einiges gelernt habe. Und ansonsten habe ich es mal ausprobiert, mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren. Das war eigentlich ganz witzig. Den Sonnenaufgang gesehen und mir den Arsch abgefroren.
Du musst sagen, wie lange das ist.
Da hinzufahren?
Ja.
Achso, ja, ich bin eine Stunde 20 Fahrrad gefahren und Gravelbike bin ich gefahren und ich muss um kurz nach 8 muss ich da fertig sein. Das heißt, ich musste auch noch duschen. Dementsprechend bin ich da heute, bin ich dann da um 6 Uhr losgefahren mit dem Fahrrad.
Und er hat sich so gefreut die ganze Woche. Das wäre für mich der absolute Albtraum.
Aber ja,
für dich war es ein richtiges Highlight.
Ja, hat Spaß gemacht. Werde ich nochmal machen.
Ja, das sah auch wirklich schön aus, was du dann geschickt hast, das Foto vom Sonnenaufgang.
Mhm. Und was auch schön aussah, war, ist unser Carport jetzt.
Ja.
Weil wir hatten da so ein altes Sideboard drin stehen, was wir nicht entsorgt bekommen haben, weil es riesig war, 2,60 Meter. Wir haben jetzt am Wochenende einen Transporter ausgeliehen und noch ein paar andere Sachen entsorgt und waren dann beim Recyclinghof. Und Samstag beim Recyclinghof, da ist immer eine Menge los.
Aber ich war also voll die Healing Experience, weil gar keiner gemotzt hat.
Ja, ja, das stimmt.
Also ich wurde schon echt oft richtig mies angemacht beim Recyclinghof. Irgendwie sind die, ich weiß nicht, wahrscheinlich erleben die so viel Müll, Wortspiel, die Mitarbeitenden, dass sie irgendwie nicht so gut drauf sind. Aber ich kriege da manchmal echt für so nix, so kriegt man richtig doll Ärger einfach.
Ja, manchmal kann ich es auch verstehen. Ich habe aber Ärger bekommen, weil ich das Auto da ausgefegt habe auf dem Hof.
Oh, da habe ich aber auch Ärger gemacht.
Und heute, oder letztes Mal, gestern hat dann jemand da so einen Kompostsack weggebracht und dabei so eine lange Spur wie bei Hänsel und Gretel gezogen hat. Da hat er sich auch gefreut, der Mitarbeiter. Aber ich finde Recyclinghöfe klasse. Wichtig, dass es sie gibt, dass man seinen ganzen Scheiß irgendwo los wird.
Das war voll krass, weil dieses Sideboard, also wie gesagt, das war richtig breit und richtig groß. Das hat gar nicht richtig in diese Presse da gepasst. Und das erstmal da reinzukriegen und dann wieder dieses riesen Holzding. Wir mussten so richtig mit Sicherheitsabstand, weil das so richtig krass zerschüttet ist. Und dann diese Presse so, ich kriege auch immer Angst da. Ich kriege da immer so Horrorszenarien. Dass
du reinfällst?
Ja, oder dass man da reinspringt, weißt du, so intrusive thought-mäßig. So.
Mhm. Wenn man intrusive auf einer Gedanken.
Ja, wenn man so auf der Brücke fährt und so denkt, ja. So, oh.
Nein, das hat geklappt, das war gut.
Ja, das stimmt.
Dann haben wir noch am Wochenende angegrillt und Freunde getroffen.
Ja, das war auch gut. Und wir haben Baby Lotti getroffen.
Ja.
Das ist auch süß.
Ja, sie ist sehr knuffig.
Ja. Nee, okay, meine News der Woche, ich sag sie trotzdem kurz, wir müssen ja nicht so lange drüber reden, wäre übrigens gewesen, dass in den USA jetzt endlich Proteste sind, beziehungsweise nicht endlich Proteste, aber endlich
sind die... Naja, so ist die Wahrnehmung.
Ja, endlich sind die Proteste bis in die westlichen Medien oder in die europäischen Medien vorgedrungen, weil ich finde, man hatte die ganze Zeit das Gefühl so, hä, sowieso macht da niemand was? Das stimmt nicht ganz, die Amerikaner haben schon auch länger protestiert, aber das ist halt nicht so nach außen gedrungen, weil es natürlich klein gehalten wurde von amerikanischen Medien. Es gibt ja auch keine...
keine öffentlichen, rechtlichen...
Ja, öffentlich-rechtlichen Medien, die das posten würden. Und ich muss ja auch sagen, die USA sind einfach so groß, dass es auch nicht so leicht ist, sich da zusammenzufügen zu einheitlichen Massenprotesten. Das sind dann halt so kleine Sachen von einzelnen Interessensgruppen, die dann da irgendwie protestieren. Das fällt halt nicht auf in so einem Riesenland. Wenn da halt 10.000 Leute sich versammeln, keine Ahnung, normaler Sonntag. Deswegen, ja, aber diesmal ist es ein bisschen vorgedrungen. Es geht vornehmlich gegen, natürlich gegen Trump und gegen Musk, aber vor allem gegen Doge, gegen das Department of Government Efficiency, die ja dafür gesorgt haben, dass gefühlt der halbe Staatsapparat gekündigt wurde.
Mhm.
Und was hast du mir vorhin noch erzählt, was Trump schon wieder verkackt hat diese Woche?
Ja, in Litauen sind ja 4 US-Soldaten ums Leben gekommen, weil ihr Panzer im litauischen Sumpf versunken ist.
Mhm.
Die NATO hat da eine Mission und da sind die Amerikaner eben auch dran beteiligt, um die NATO-Ostflanke zu schützen. Und bei so einer Übungsfahrt sind die halt irgendwie auf dem Weg abgekommen, das muss jetzt noch untersucht werden und sind dann halt in diesem Sumpf in ihrem Fahrzeug erstickt. Und wenn ich es richtig verstanden habe, wurden die Leichen jetzt zurückgeführt nach Amerika. Und normalerweise ist dann auch der Präsident zugegen.
Nach so einem Empfang, ja.
Und Donald Trump war aber auf seinem Golfplatz und hat da einem Golfturnier beigewohnt. Das war ihm irgendwie wichtiger.
Wie während der LA Fires hat er das auch schon gemacht.
Ja. Guter Typ.
Ja.
Naja. Und Donald, darüber hat man auch nichts in den Medien da drüben gehört, bei Fox News zum Beispiel, die wiederum über Joe Biden extrem ausführlich berichtet haben, der bei so einem Empfang dabei war und dann auf seine Uhr geguckt hat.
Ja.
Dafür wurde er dann in den Medien von...
Ja, da fragt man sich echt. Ja. Aber Good News, nicht nur der Proteste jetzt mehr und öffentlicher, sondern auch extrem niedrige Zustimmungsrate. 43% laut, ich glaube Reuters ist, dass sie das immer erheben, sind noch der Meinung, dass Trump overall einen guten Job macht. Das ist natürlich extrem wenig für jemanden, der eigentlich für ein ganzes Land stehen sollte, wenn es nicht mal mehr die Hälfte ist.
Ja.
Und na, seine Tariffs waren ja jetzt auch viel im Gespräch, diese Zölle, die er da macht, das ist ja Teil seiner Wirtschaftspolitik und dafür ist er ja quasi gewählt worden, für seine Wirtschaftspolitik. Müsst ihr euch mal angucken, wer sich damit noch gar nicht beschäftigt, das ist total absurd. Das ist auch übrigens der Grund, falls ihr irgendwie euer Geld angelegt haben solltet an der Börse, thanks to Trump, geht die Weltwirtschaft gerade den Bach runter. Aber muss er jetzt auch keine Riesenangst haben.
Im besten Fall erholt sich das nach 3,5 Jahren, wenn der Typ wieder aus dem Amt ist.
Ja, und spätestens. Noch ist ja noch keine Rezession und es war ja auch vorhersehbar, dass das passiert mit Trump und man weiß jetzt auch nicht, wie die anderen Länder reagieren, wie lange er das auch durchhalten kann, wie lange die amerikanische Bevölkerung das mitmacht, weil sobald jetzt, also es werden ja jetzt auch vor allem so Consumer Goods teurer, also ich habe gestern gelesen, am teuersten werden Schuhe, Laptops, Spielzeuge, weil davon halt ganz viel aus Asien importiert wird und da bringt es halt auch nichts, wenn du dann die Sachen innerhalb der USA produzierst, du musst ja trotzdem die Rohstoffe dafür irgendwo herkriegen, das Plastik und so. Und
die seltenen Erden und die Chips aus Taiwan, wo es jetzt auch große Zölle gibt.
Ja.
Naja.
Ja, also sobald...
Kann auch in Deutschland passieren, dass sie...
Dass es teurer
wird. Ja, der Kram teurer wird, aber...
Ja, naja, ja. Das waren die News der Woche. Während gewesen, dass es in den USA langsam heiß hergeht und das hoffen wir natürlich, dass sich das friedlich, aber bestimmt weiter so entwickelt.
Und Radsport-Update. Die Flandern-Rundfahrt ist heute zu Ende gegangen. Das ist ein Eintagesrennen, für die, die es nicht wissen. Und wurden jeweils bei den Männern und bei den Frauen vom amtierenden Weltmeister und Weltmeisterin Tadej Pogacar und Lotto Kopecky gewonnen.
Yay! Pogacar ist Lukas Hassliebe, weil er findet ihn natürlich großartig, weil er einfach ein großartiger Fahrer ist. Aber zeitlich ist es ein bisschen wie bei FC Bayern, der gewinnt halt immer. Ist immer ein bisschen langweilig, wenn der gewinnt.
Ja, ein bisschen Abwechslung ist gut. Mailand Sanremo hat er nicht gewonnen, da habe ich mich gefreut, aber ich freue mich auch für ihn.
Meinst du, er gewinnt Paris-Roubaix nächste Woche?
Das wird spannend. Das ist ja ein flaches Rennen. Heute war es ja mit Anstiegen, da ist er natürlich ein bisschen besser.
Paris-Roubaix ist legendär, weil das auf Kopfsteinpflaster geht.
Heute war auch über Kopfsteinpflaster.
Ja, Flandern-Rundfahrt auch stimmt.
Mhm.
Ist das auch nicht das immer mit den Winden?
Ja, das war auch ein paar Tage davor. Es waren jetzt 3 Flandern-Rennen.
Ah, okay.
Mehrere.
Na gut, okay. Kommen wir zum Thema der Woche. Du hattest es eben einmal schon kurz genannt. Psychische Erkrankungen und Beziehungen. Und nicht nur Beziehungen mit Liebesbeziehungen, sondern Beziehungen zu allen Menschen. Also wie gehe ich damit um, wenn ich psychisch krank bin und Angehörige habe? Aber vor allem natürlich, wie gehen Angehörige damit um, wenn sie jemanden in ihrem Umkreis haben, der psychisch krank ist oder war oder vielleicht wird? Und wir sprechen dann natürlich hauptsächlich aus unserer eigenen Erfahrung. Mhm. Wir versuchen das so gut es geht einzuordnen und vielleicht auch mal einen Tipp zu geben. Gerade Lukas natürlich, aus seiner professionellen Perspektive. Aber am allermeisten natürlich ist das, was uns passiert ist. Und deswegen natürlich auch keinen Ratschlag jetzt im Sinne von Expertenwissen, sondern ein, ihr seid nicht alleine und so haben wir das hier gemanagt.
Ja, ich habe mal einen bekannten KI-Chat-Assistenten gefragt. Was kannst du machen, um deinen Partner mit psychischer Erkrankung zu unterstützen?
Mhm.
Und er hat gesagt, das erfordert Geduld, Verständnis und Selbstfürsorge.
Stimmt.
Hier ein paar konkrete Tipps. Und ich finde die gar nicht schlecht. Erstens macht es Sinn, sich zu informieren über die Erkrankung, was die mitbringen kann. Wenn es schon feststeht, was für eine Erkrankung der Partner oder die Partnerin hat, finde ich, passt das sehr gut.
Mhm.
Hier steht, Wissen hilft, besser nachzuvollziehen, was dein Partner durchmacht.
Das stimmt.
Stimmt, oder? Zweitens, zuhören ohne zu bewerten. Sei da, höre zu und versuche nicht sofort Lösungen anzubieten. Das fällt mir schwer. Ich bin jemand, der sehr gerne Lösungen anbietet und nach Lösungen sucht, obwohl mein Gegenüber vielleicht einfach nur eine Umarmung braucht, oder Vanessa?
Ja, das ist ein Schlüsselbeispiel dafür. Es ist nämlich nicht nur bei psychischen Erkrankungen bei Lukas so, sondern zum Beispiel neulich bin ich mal so, bin ich so aufgestanden vom Sofa und das ist mir ein bisschen schwindelig geworden. weil ich war einfach so zu schnell auf den Beinen, hatte nicht genug gegessen. Da war mir so ein bisschen schwindelig, musste ich mich so festhalten an der Sofakante.
Und dann bin ich sauer geworden.
Dann ist Lukas sauer geworden und hat mich richtig, richtig angemotzt. So richtig aus tiefstem Herzen meint er so, das kann ja wohl nicht sein und steh doch mal langsamer auf. So, also er hat mich so richtig, als hätte ich das so absichtlich gemacht. Und dann haben wir uns danach natürlich gestritten, weil ich meinte dann halt so, sag mal, spinnst du so, wie wär's, wenn du mir einfach irgendwie kurz deinen Arm reißt oder sagst so, oh mein Schatz, alles in Ordnung, was ist denn da los oder so. Wieso motzt du so? Und bei ihm ist das dann halt geboren aus so einem unbedingt einen Wunsch, sowas halt in Zukunft zu verhindern, weil ihm tut das dann halt so leid für mich oder er macht sich Sorgen und dann reagiert er halt mit so einem manchmal auch aufgezwungenen, wütend ausgesprochenen Lösungsansatz. Also manchmal sagst du die Lösung auch ganz neutral, ohne dann zu motzen, sagst du halt einfach so, also nächstes Mal wäre besser, wenn du erst was trinkst oder so, aber so oder so, völlig egal, hilft es halt natürlich gar nicht in dieser Situation.
Nee. Und naja.
Da haben wir es dann richtig auch in die Jahre gekriegt, weil ich meinte so, das bringt gar nichts. Und seitdem, muss ich sagen, übst du das ein bisschen. Manchmal merke ich dann jetzt so richtig, wenn du so antworten willst, so, okay, du solltest, so, hast du schon mal was getrunken oder so? Anstatt dessen einfach zu sagen, soll ich dich in den Arm nehmen oder...
Hier, ich stütze dich.
Ja.
Der dritte Punkt von, wie man seinen Partner unterstützen kann. Ermutigung zur Therapie. Ich finde, das kommt ganz schön früh, aber stimmt. Unterstütze deinen Partner, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, ohne Druck auszuüben.
Können wir ja gleich nochmal drüber reden. Das war bei uns natürlich auch ein großer Punkt.
Viertens, Geduld zeigen. Rückschläge sind normal, bleib ruhig und verständnisvoll.
Ja.
Fünftens, das finde ich ganz wichtig als angehörige Person, Grenzen setzen. Achte auf deine eigenen Bedürfnisse und mentale Gesundheit.
Ja.
Das ist zentral.
Ja, finde ich auch. Das sind voll gute Tipps.
Offen über Gefühle sprechen. Ehrliche Kommunikation stärkt das Vertrauen und die Beziehung. Da bin ich auch ganz dafür. Und hier ist noch ein Tipp, den finde ich so ein bisschen spezifischer, zum Beispiel bei Depressionen, wo Verhaltensaktivierung ganz, ganz wichtig ist.
Verhaltensaktivierung ist sowas wie rausgehen.
Genau.
Sowas, ja, Sport machen.
Genau. Gemeinsam Rituale schaffen. Kleine, regelmäßige Aktivitäten können Stabilität geben. Zum Beispiel Struktur, Spaziergänge und gemeinsames Kochen.
Ja, das stimmt. Struktur, gerade bei einer Depression, ist natürlich super wichtig. Da sind ja wirklich schon so kleine Sachen wie irgendwie jeden Morgen Tee zu oder zum Trinken oder so schon. Kann ja schon voll hilfreich sein.
Ja.
Ja. Das waren voll gute Tipps.
Mhm.
Ich würde auch sagen, vieles davon haben wir quasi so ein bisschen intuitiv umgesetzt während der schlechten Phasen. Aber manche wichtige Sachen auch absolut gar nicht. Meinst du, es ist sinnvoll? Ich glaube, ich gebe erstmal so ein Recap. Warum betrifft uns das? Oder?
Mhm.
Vorher vielleicht nochmal ein kurzer Hintergrund quasi zu unserer Beziehungsgeschichte, weil das wissen ja jetzt auch nicht alle Leute, wie lange und wie wir zusammen sind.
Ja.
Und ich glaube, das spielt schon eine Rolle auch für die Sachen, die wir erzählen.
Ja, also Vanessa und ich kennen uns schon sehr lange. Wir sind seit der 5. Klasse auf die gleiche Schule gegangen und waren in Parallelklassen. Wir hatten einen überschneidenden Freundeskreis. Wir haben zusammen in 5. und 6. Klasse Musik zusammen gemacht, Saxophon gespielt. Und irgendwann später hat sich dann eine sehr intensive Freundschaft entwickelt, über mehrere Jahre. Und dann mit 17 ungefähr sind wir dann ein Paar geworden. Und unser erstes Jahr war, würde ich sagen, nicht so wie bei den meisten, sondern Vanessa war sehr viel, sehr krank. Also sie hatte so verschiedene Entzündungen, Mandelentzündungen und war einfach immer irgendwie krank, bis dann endlich die Mandeln raus waren, dann wurde es langsam besser.
Mhm.
Zusätzlich haben sich in der Zeit Vanessas Eltern getrennt. Das heißt, es war einfach ein sehr, sehr besonderes Jahr, in dem wir sehr viel intensiv schon gemeinsam erlebt haben, in kurzer Zeit, obwohl wir noch frisch zusammen waren. Uns aber, wie gesagt, schon sehr lange kannten und schon ein sehr großes Vertrauen da war. Und dann irgendwann hat Vanessa dann angefangen zu studieren, da in ihrem ersten Studium Jura. Da würden wir jetzt retrospektiv sagen, das war schon so vielleicht so eine erste depressive Phase oder auf jeden Fall ein krasses Überforderungserleben, weil da, wenn das alle sehr traurig war über das Studium und sich gar nicht wohlgefühlt hat. Und wir haben halt gedacht, das ist irgendwie normal, wenn man anfängt zu studieren und das Leben nicht mehr so ist wie im Abi und so entspannt in der Schule. Und dann, genau.
Ja, das war ja nicht so genau bis dahin der Status quo. Also wir waren schon gewohnt quasi, dass eine Beziehung nicht nur aus irgendwie Friede, Freude, Eierkuchen und lustigen Partys besteht oder so, sondern es war halt von Anfang an, musstest du, also in dem Fall halt du auf mich eingehen und auf meine Krankheit und auf mein im Bett liegen und so im Krankenhaus besuchen, Krankenwagen rufen, solche Geschichten. Es war aber nie ein Problem. Also wir haben da damals jetzt nicht drüber geredet, dass du irgendwie gesagt hast, so, kein Bock auf sowas, ich bin noch erst 17, keine Ahnung so. Also das hatten wir nicht, solche Themen.
Nee.
Es war irgendwie selbstverständlich, dass man sich da umeinander kümmert. Und ja, diese erste Phase, in der es mir nicht so gut ging, es war auch nicht so lang, so 3 Monate oder sowas. Ich glaube, da ist das auch noch nicht so eine Belastung für eine Beziehung. Da ist es halt erstmal nur so, ja, okay, ihr geht es gerade schlecht, dann gucken wir mal, wie wir das lösen können. Und es hat sich dann ja auch gelöst, dadurch, dass ich dann ja das Studium aufgegeben habe und gewechselt habe. Danach ging es mir dann ja auch erstmal wieder besser. Und dann habe ich relativ schnell danach angefangen, die Essstörung zu entwickeln. Ich glaube, das war so, das war noch im ersten Studium.
Ja, das muss so 2017 gewesen
17,
sein.
ja. Da habe ich einfach gedacht, ich mache eine Diät, wie bei so vielen, die so da reinrutschen. Es ist kein Zufall, dass ich Anti-Diet-Content auf Instagram mache, weil ich weiß, wie gefährlich das sein kann. Und das ist dann eskaliert, weil ich gemerkt habe, halt, wie super man darüber Kontrolle, vermeintliche Kontrolle zurückerlangen kann, wie doll man seine Außenwahrnehmung damit beeinflussen kann. Man kriegt halt am Anfang super viele Komplimente. Das Gefährliche an der Essstörung ist halt, dass es extrem funny anfängt. Es fängt an mit Komplimenten, man fühlt sich plötzlich total super in seiner Haut, man fühlt sich, als hätte man alles unter Kontrolle, als wäre man der schlauste, disziplinierteste Mensch der Welt, weil es einem ja auch immer so gespiegelt wird von außen. Wer dünn ist, der ist schlau sozusagen. Bis man es halt einfach irgendwann gar nicht mehr unter Kontrolle hat, sondern die Essstörung halt dich kontrolliert. Und das war bei mir ein relativ langer Prozess. Also es ging mir relativ lange und relativ gut.
Ja, wir haben da so ein bisschen das Gym-Leben, Gym-Life gelift. Ich habe ja auch mitgemacht. Wir haben auch gemeinsam Kalorien gezählt. Wir haben gemeinsam unser Essen ge gezählt. Wir haben gemeinsam geguckt, dass wir genug Eiweiß und zu wenig Fette zu uns nehmen. Sind ständig ins Fitnessstudio gegangen und am Anfang war das halt ganz normal da.
Wir hatten auch nichts anderes zu tun, weil so, wir hatten keinen Hund, kein gar nichts. Das war halt so unser Hobby. Es war auch okay. Also auch das hat mir auch Spaß gemacht ganz lange. Oder eigentlich fast bis zum Ende, würde ich sagen. Aber genau deswegen ist es wahrscheinlich auch erst lange nicht aufgefallen, dass ich plötzlich ein Problem mit dem Essen bekommen habe, weil es halt so normalisiert war in unserem ganzen Freundeskreis eigentlich. Das haben halt alle gemacht damals.
Ja.
Und halt auch alles, was wir auf Social Media konsumiert haben, war halt genau dieser Content. So. Und dann, ja, würde ich sagen, wurde es schwierig, auch zwischen uns, als es anfing, dass das Essverhalten meine Launen bestimmt hat. Also wenn ich das Gefühl hatte, zu viel gegessen zu haben, bin ich gereizt geworden, bin ich traurig geworden. Wenn ich das Gefühl hatte,
Es hat sofort auf die Emotionen
ja.
geschlagen und die Stimmung war total im Keller, wenn zu viel gegessen wurde oder vermeintlich zu viel gegessen wurde oder hinterher rauskam, dass da nicht nur ein Esslöffel Olivenöl drin waren, sondern zwei und damit die ganze Kalorienbilanz hin war und der Tag und die Woche war dann, das Wochenziel war dann gescheitert und
Ja.
das war einfach belastend auch für mich.
Ja, das Problem ist, wenn man, also die Essstörung macht Essen halt zum einzigen Fokus im Leben. Und was
Das ist wie
natürlich,
bei der Sucht.
ja.
Das ist ja, sagt ja, oder hat es ja auch Magersucht genannt eine
Ja.
Zeit lang. Und bei der Sucht geht es ja auch nur darum,
Ja.
zum nächsten Konsum zu kommen.
Und
Und da
genauso fühlt es
geht's,
sich auch an. Also
ja.
ich finde, ich weiß, Magersucht, man sagt das eigentlich nicht mehr, weil es natürlich auch ein bisschen fehlleitende Beschreibung ist, aber es fühlt sich wirklich einfach so an, wenn man Anorexie hat, weil es nur, man denkt den ganzen Tag an Essen. Essen ist das Allerwichtigste. Und was ja so ironisch ist, weil von außen sieht es halt so aus, als würde die Person halt einfach nicht essen. So, ja. Aber es ist wirklich, es gibt nichts Wichtiges morgens, mittags, abends. Du denkst nur daran, du wachst nachts auf und denkst an Essen. Und wenn halt irgendwas an diesem Essen dann nicht perfekt ist auch. Also ich habe durchaus noch weiter gegessen. Das ist keine Voraussetzung für eine Anorexie, die zu haben, ist nicht, dass man gar nichts mehr isst. Ich habe fast sogar meistens 3 Mahlzeiten am Tag gegessen, aber natürlich nicht viel und vor allem,
Kalorienarm.
ja, genau, es war immer nicht genug. Und zum Beispiel, wenn ich manchmal hast du so die Karotten falsch geschnitten oder weißt du, und dann bin ich ausgerastet, weil ich hatte ja nur diese eine Mahlzeit, nur diese eine Chance auf das perfekte Essen. Wenn es nicht perfekt gewürzt wurde, nicht perfekt so geschmeckt hat, wie ich es mir vorgestellt habe, dann war der Tag gelaufen.
Und es konnte auch nie perfekt so schmecken, weil es war kein Fett in dem Essen.
Ja.
Dann schmeckt es halt auch einfach nicht.
Das stimmt auch.
Kleiner Kochtipp, immer ein bisschen mehr Olivenöl zu nehmen. Das schmeckt einfach besser.
Ja, oder wenn wir essen gegangen sind und dann...
Ja, dann musst du erstmal vorgehungert werden.
Erstmal natürlich vorgehungert und vor allem, wenn ich dann was bestellt hatte und das hat mir vielleicht nicht ganz so geschmeckt oder das war nicht ganz so, wie ich es mir vorgestellt hatte, auch großes, großes Drama. Ja. Und das hat natürlich jede Situation vermiest. Also...
Ich habe heute noch Angst, die Karotten falsch zu schneiden.
Ja, das stimmt.
Also ich frage immer noch nach, wie möchtest du die haben? Ein Viertel, Streifen,
ja,
kleine Stücke, ganz egal. Damit komme ich gar nicht klar. Egal. Ja. Was soll ich damit machen?
Ja, also es ist dann, hat halt angefangen, irgendwann so kleinere Situationen zu belasten. Ne? So, und das wurde dann immer mehr und mehr. Also irgendwann habe ich halt angefangen, wirklich jeden Tag mehrfach auch nachzufragen, ob ich dicker geworden bin oder wie ich aussehe, ob ich genug zu viel gegessen habe, ob er das mitbekommen hat, wie viel ich gegessen habe. Also es ging wirklich eigentlich immer nur darum.
Und ich habe total gemerkt, wie die Körperwahrnehmung einfach komplett verschoben war. Also wenn das halt... Hört man den Hund im Hintergrund schnarchen? Unser Hund liegt im Bett und schnarcht. Ich hoffe, man hört es nicht. Und wenn ihr zum Einschlafen hört, dann hoffentlich stört ihr Schnarchen euch nicht.
So kurzer Schnitt. Ich habe den Hund anders hingelegt. Manchmal, wenn ihr Kopf so schief liegt, dann schnarcht sie so krass laut. Okay, wo waren wir?
Ich weiß es nicht mehr.
Wir waren bei, dass meine Körperwahrnehmung sich verändert.
Ja, genau. Die Körperwahrnehmung hat sich total verändert. Da hat sie immer gesagt... Ich habe so eine breite Hüfte und ich bin so hier und mein Arm ist noch so dick und meine Beine sind noch so dick. Da habe ich dann erst im Nachhinein verstanden, dass das halt eine Körperschemastörung ist, die da wirklich komplett ausgebildet war. Und da kann man auch mal, glaube ich, eine kleine Intervention machen und mal die Freundin oder den Freund dann fragen, was meinst du eigentlich, wie dick ist dein Arm? Mach das doch mal vor mit der Hand oder mit dem Seil oder so. Und dann vergleicht man das mal mit dem echten Ding. Das kann manchmal schon helfen, dass dann so eine kleine Einsicht kommt, dass da irgendwas
mit nicht dem ganz eigenen Bild nicht stimmt. Ja.
Genau. Ja, Krankheitseinsicht ist ein wichtiges Thema bei Essstörungen, ne?
Das
kam auch recht spät bei dir.
Kam super, super spät. Kam im Grunde erst, als ich schon wieder gesund war, um ehrlich zu sein. Also, Nee, schon. Also, es wurde halt irgendwann immer deutlicher, dass mein Essverhalten einfach unsere Beziehung belastet. Wir haben es nie benannt. Wir haben jetzt nie gesagt, hey, du hast eine Essstörung und deswegen müsst du jetzt was tun. Aber du hast schon angefangen, auch dir irgendwann Sorgen zu machen, ne? Um meinen körperlichen Zustand auch einfach.
Ja, weil das ist dann einfach so, dass man sich fragt, okay, wenn sie jetzt wirklich ernsthaft krank wird mit einer Magen-Darm-Grippe oder eine andere Grippe mit Fieber und so, ob man das durchhält, weil da verliert man nochmal 3-4 Kilo bei so einer Erkrankung.
Mhm.
Und das, wenn man schon am ganz unteren Rand ist von dem, was noch gut ist und da schon körperliche Ausfallerscheinungen sind, wie dünne Haare, brüchige Nägel und
Kreislauf
Ausbleiben der Regel.
Ja, irgendwann hast du angefangen, dir Sorgen zu machen und dann hast du das auch benannt, das stimmt. Das war dann aber wirklich erst im letzten Drittel, würde ich sagen, meiner Erkrankung oder vielleicht letzten Viertel. Was auf jeden Fall unsere Beziehung belastet hat, war so Intimität, einfach meine Libido. Weil, das hat jede Person mit einer Essstörung und auch die Wettkampfathleten und so kann einem das bestätigen. Wenn du im krassen Kaloriendefizit ist, dann fährt dein Körper Lust sowas von runter. Das existiert nicht mehr.
Ist ja auch sinnvoll, ne? Weil der Körper ist einfach nicht in der Lage, sich fortzupflanzen und dann brauchst du auch keine Libido.
Ja, also da passiert wirklich nichts mehr. Das kann ich euch sagen. Deswegen, auch wenn es euch beim Abnehmen darum geht, euch sexier im Bett zu füllen, bringt nichts, weil man fühlt sich nach gar nichts.
Das war dann auch die erste konkrete Veränderung, die ich dann wahrgenommen habe, wo ich mir dann dachte, das ist irgendwie nicht mehr gut, das muss ich jetzt irgendwie ansprechen, da müssen wir irgendwie mal drüber reden, was ist da los? Und das war dann das erste Thema, was wir quasi deswegen hatten in der Beziehung. Ne? Vorher war alles okay. So, wir haben unseren Sport gemacht, wir haben uns so ernährt, wie wir dachten, dass es richtig ist. Und es ist auch nicht aufgefallen, dass es bei dir schon in eine Richtung gekippt ist, die nicht gut war.
Naja, du warst schon genervt so davon, dass ich immer gefragt habe, so diese Rückversicherung brauchte mit dem Essen und meinem Körper und sowas. Das war schon, dass du mir das dann auch gespiegelt hast, so, oh, warum fragst du das jetzt schon wieder? Also ich habe dir auch heute schon gesagt, dass du nicht dick bist oder was auch immer. Aber das war wirklich so das erste Mal, was dich, glaube ich, dann auch richtig selber einfach belastet hat als Einzelperson.
Genau, ja, und auch, vor allem auch die Beziehung dann, ne? Mhm. Weil, ja, das andere ist nervig, aber irgendwie im Alltag hat man das dann schon, war das dann irgendwie so normal.
Mhm.
Jetzt rückblickend ist es natürlich nicht normal, das ständig gefragt zu werden. Aber das andere war halt so handfest irgendwie.
Mhm. Ja, und das, du hast es dann ja auch in so im Freundes, nicht im Freundeskreis, sondern in so einem Freundesgespräch angesprochen. Also das ist natürlich auch von mir manchmal angesprochen. Oder wir haben es ja gemerkt. Also wenn du halt immer auch auf Ablehnung triffst, wenn du irgendwie, es war ja nicht nur Sex, das war ja auch einfach so Körperkontakt. Also ich wollte ja auch nicht in den Arm genommen werden oder sowas.
Ja, wenn man dann sich selber den Körper spürt als betroffene Person, ja, ne?
Und das weiß ich, dass du das einmal dann angesprochen hast in so einer Runde mit unseren engsten Freunden, so, dass du halt gesagt hast, so, dass sich das belastet, und weil wir reden oft mit Freunden über einfach unsere Beziehungen auch und tauschen uns da aus und holen uns Tipps und so. Also das ist jetzt nichts Ungewöhnliches, aber das weiß ich noch, das war auf jeden Fall für mich auch ein richtig heftiges Gespräch, weil ich natürlich total verletzt davon war. Also nicht davon, dass du es angesprochen hast, sondern davon, dass es halt, mir ist dann halt auch aufgefallen, dass irgendwas nicht stimmt. Und das will man natürlich dann nicht wahrhaben in dem Moment. Und das weiß ich, das war auf jeden Fall für mich ein Gespräch, was mir dann sehr hängen geblieben ist, weil ich gemerkt habe, okay, da ist jemand unglücklich, weil ich komische Sachen mache sozusagen.
Man fragt sich dann ja auch, ob es an einem selber liegt, und das ist ein total scheiß Gefühl, wenn man irgendwie unsicher ist, ob man selber irgendwas falsch macht, ob es vielleicht einen anderen gibt, der die Bedürfnisse erfüllt. Und dass das mit der Essstörung zu tun hatte, das kam mir am Anfang auch gar nicht in den Sinn, sondern wie gesagt, man fragt sich dann ja halt, ob es an einem selbst liegt oder so. Und deswegen habe ich da versucht, das Gespräch zu suchen und zu gucken, okay, haben vielleicht die Freunde irgendwie Tipps und das auch schon mal solche Phasen erlebt oder.
Es hat auch geholfen, also es war ja auch voll das gute Gespräch irgendwie, weil ich halt auch dann dadurch erst gemerkt habe, dass wirklich dich was belastet, so, weil du jetzt auch vom Typ her einfach nicht jemand bist, der so oft über seine eigenen Gefühle spricht. Und jetzt sofort, wenn du irgendwie merkst, weiß ich nicht, dich macht was traurig, also bist du, du frisst das erstmal so ein bisschen in dich rein oder versuchst das lange einfach so hinzunehmen und so als Phase zu sehen. Und da war es erstmal, dass du dann wirklich auch so nach außen dann kommuniziert hast, ich bin nicht so glücklich gerade. Jetzt nicht insgesamt mit der Beziehung, also es stand jetzt keine Trennung im Raum oder so, aber halt schon auf jeden Fall mit diesem Aspekt. Und ich glaube, das hat so den ersten, so das erstmal das so gesät. Ja, so
ein Schuss vom Bug.
Ja, also noch gar nicht so, aber erstmal so diesen so Keim gesät, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Und das hat sich dann so ein bisschen gesteigert über die Zeit hin, bis ich wirklich auch körperlich wirklich schwach war. Und dann hast du wirklich auch regelmäßig gesagt, kannst du nicht bitte zur Therapie gehen und ich mache mir Sorgen um dich und halt dieses Thema mit, wenn du jetzt krank wirst, dann habe ich Angst, dass du mir hier wegklappst, weil du das nicht mehr aushältst, sozusagen, und jetzt so eine fette Magen-Darm-Grippe. Und da wurde es wirklich, dass du mich konsequent daran erinnerst hast, dass es für dich ein Level erreicht hat, was du nicht mehr einfach so mit angucken willst.
Ja, das war wirklich schwierig, weil ich war wirklich in großer Sorge einfach um dich, ob das jetzt berechtigt war oder nicht, aber es war einfach mein Gefühl, und wo ich gesagt habe, okay, das ist jetzt, das ging zu einem gewissen Maße, aber jetzt muss was passieren, weil sonst, das kann ich mir nicht angucken, das möchte ich nicht verantworten im Zweifel, dass ich da dann nicht irgendwie tätig geworden bin, um das zu verhindern, das hätte ich mir nie verzeihen können.
Und ich glaube, also wir wollen das jetzt ja auch so gestalten, dass man daraus quasi was mitnehmen kann. Bei Essstörungen intervenieren bzw. als Angehörige was machen, ist einfach unglaublich schwer, fast unmöglich. Diese Krankheit ist einfach so, ich meine, es ist nicht umsonst die tödlichste psychische Erkrankung, die ist so tief in deinem Sein verankert, die ist so eng mit deiner Person verknüpft. Also ich meine, ich habe jetzt auch die Depression erlebt, die wirklich, wirklich schlimm war. Und das ist bei Weitem nicht das Gleiche. Also das ist natürlich total individuell, aber bei mir konnte man das überhaupt nicht vergleichen, weil ich konnte die Depression von mir trennen. So, ich wusste, ich bin krank, aber bei der Essstörung, das war ich so. Und das war mir auch super wichtig die ganze Zeit. Also ich wollte die ja auch gar nicht loslassen. Mhm. Und das ist ja das Problem, ganz viele bezeichnen ja auch ihre Essstörung als so eine Art Freundin. Eben weil man das Gefühl hat, dass sie einen schützt und begleitet und lenkt. Und das tut sie auch, aber halt in eine ganz falsche Richtung. Und deswegen, glaube ich, gelten da auch ganz, also andere Regeln als jetzt zum Beispiel bei der Begleitung von einer Depression als Angehöriger. Ja.
Das ist auch jetzt nochmal ein kleiner wissenschaftlicher Aspekt dazu. Das, was du gerade beschrieben hast, das nennt man Ich-Synton und Ich-Dyston. Und die Depression ist Ich-Dyston. Das ist etwas, was man loswerden will, wie du es beschrieben hast. Das ist etwas, was...
Die Depression meinst du?
Ja.
Also, ich glaube, du hast gerade Essstörung.
Nee, ich habe Depression gesagt.
Achso, sorry.
Die Depression ist Ich-Dyston.
Mhm.
Und das will man deswegen, wenn man das loswerden, deswegen ist es auch ein Aspekt, warum es ein bisschen leichter zu therapieren ist.
Mhm.
Und Ich-Synton ist ja die Essstörung und da ist es halt, oder oft ist es Ich-Synton und das ist halt so, das gehört zu mir, das ist Teil von mir und das ist nichts, was man sofort als Problem beschreibt, so wie manche psychische Erkrankungen wirklich einen ja belasten, so wie die Depression einen belastet oder
Angststörung oder so.
Angststörung einbelasten oder, ja.
Ja, genau. Das ist das Problem mit der Essstörung. Man möchte das nicht abgeben und man fühlt sich auch deswegen, sobald das angesprochen wird, also hätte damals jemand gesagt, du hast eine Essstörung, das wäre das Schlimmste gewesen, was jemand hätte zu mir sagen können, weil ich da sofort, ich hätte das beschützen wollen. So, das ist meins, das geht dich gar nichts an, ich brauche das. Also ich wäre überhaupt nicht bereit gewesen, dazu das zu hören. Und ich weiß,
das hat ja auch eine ganz wichtige Funktion für dich erfüllt.
Genau.
Und über die Kontrolle und über die Selbstwirksamkeit, die man da erfährt, wenn man eben weniger isst und abnimmt, dann sieht man ja einen Erfolg sozusagen.
Ja, also deswegen glaube ich auch, ich kann natürlich nicht für alle Menschen mit Essstörungen sprechen, aber ich würde mal sagen, der Großteil, dem wird es ähnlich gehen, eben dass dieses direkte Ansprechen, wirklich zu sagen, hey, du hast doch eine Essstörung, geh mal zur Therapie, wirklich gar nichts bringt, im Zweifel im Gegenteil. Was bei mir funktioniert hat oder was ich annehmen konnte, war, wenn jemand über seine individuellen Gefühle gesprochen hat. Also zum Beispiel du, wenn du gesagt hast, ich mache mir Sorgen um dich, ich hab Angst um dich. Oder Freundinnen, die gesagt haben, du fehlst mir so, ich habe das Gefühl, ich habe gar nicht mehr so viel von dir und ich würde mir für mich wünschen, dass du froher wirst oder was auch immer, also über ihre Gefühle gesprochen haben.
Ja, weil die Essstörung steckt ja auch auf die Stimmung. Das hatten wir ja bei dir auch. Die Stimmung ist ja dauerhaft gesenkt.
Ja. Ja,
wenn man immer Hunger hat, dann ist man auch da. Und man verliert den Fokus für alles andere im Leben. Ne? Also du bist dann nur noch mit dir und dem Essen beschäftigt und mit niemandem sonst.
Ja, also das hat besser funktioniert, wenn jemand jetzt wirklich, also hat in dem Fall niemand gesagt, aber hätte jetzt zum Beispiel jemand gesagt, ich bin traurig, weil so und so oder sowas, dann hätte ich das viel besser annehmen können. Also ich hätte vielleicht nicht unbedingt sofort was geändert, aber es hätte auf jeden Fall sowas in mir gesät, so ein Wunsch auch wieder gesund zu werden, weil das ist ja das Problem. Du musst ja wollen, gesund zu werden als betroffene Person. Und das muss ja ausgelöst werden durch irgendwas. Und bei mir wurde das eben zum Teil ausgelöst durch deine Sorge, weil ich wusste, ich mache dich traurig damit, ganz doll. Und ausgelöst durch bei mir auch irgendwann dann Frustration über meinen eigenen Körper. Ich war einfach dann auch genervt davon, immer so schwach und kränklich zu sein. Also bei mir hat es zum Glück irgendwann einfach dann, ist das so umgeschlagen im Kopf. Ich glaube auch einfach, weil ich ein bisschen älter geworden bin, das war auch ein Faktor bei mir. Und bei mir war ein großer Faktor der Heilung, dass wir ins Ausland gezogen sind. Bei mir war diese Essstörung auch ganz doll mit meinem direkten Umfeld verknüpft und mit diesem Gefühl, irgendwie heraus zu müssen oder das, so diese Kontrolle in meinem, ja, im familiären Kontext im Zweifel auch zurückzuerlangen. Und als wir dann so im Ausland waren, da war ich einfach so losgelöst.
Frei.
Ja, genau. Das haben ja viele, wenn sie irgendwie im Ausland sind, das Gefühl haben, so, sie können dann eine neue Person sein. Und das ging mir auch so. Und da war Corona. Und das waren einfach viele Sachen, die dann zusammenkamen, die es mir dann leichter gemacht haben. Aber getrieben war das schon auf jeden Fall durch das Gefühl, dass ich gemerkt habe, andere sorgen sich und ich mache andere mit meinem Verhalten traurig. Und ich kann auch nicht mehr die Freundin sein, die ich gerne wäre. Und das funktioniert natürlich nur, wenn es einem sanft, aber bestimmt gespiegelt wird. Und deswegen würde ich als betroffene Angehörigen von Menschen mit Essstörungen raten, auf keinen Fall so Druck auszuüben, schon gar nicht, wenn es ums Essen geht. Also wirklich, wenn überhaupt, dann immer über die eigenen Gefühle sprechen und das eigene Empfinden, die eigenen Grenzen auch.
Ich Botschaften senden.
Ja, und meinetwegen auch sagen, also es wäre mir lieber, wenn mir jemand gesagt hätte, mich macht das ganz traurig, dich beim Essen zu sehen, weil ich weiß, wie du leidest, als wenn jemand gesagt hätte, oh, iss doch mal mehr oder kannst du hier nicht das Stück Kuchen noch essen? Weil diese Drucksituation, dann was zu essen, das hätte mich so belastet, dass ich dann vermieden hätte, überhaupt noch mit dieser Person Zeit zu verbringen.
Mhm.
Ich hätte mich dann total zurückgezogen.
Oder das Essen mit der Person wahrscheinlich vermieden, ja. Einfach.
Oder hätte halt, also man fängt halt auch an zu lügen, Dinge zu verstecken und so weiter und so fort. Deswegen, je weniger Scham und je weniger Druck im direkten Umgang mit Menschen besteht, desto einfacher. Also zum Beispiel deswegen hat das auch mit uns, glaube ich, so gut funktioniert, weil du halt nie auf mein Verhalten gegangen bist. Du hast nicht ein einziges Mal gesagt, ist das jetzt? Oder
du musst das jetzt essen sonst.
Ja, genau. Sondern du hast halt, wenn überhaupt, gesagt, ich mache mir Sorgen oder im Zweifel so, das nervt. Das ist auch okay, mich nervt das.
Eigene Grenzen gesetzt, ne?
Genau, und auch, ich möchte mir das nicht angucken, aber du hast halt nicht mir das Gefühl gegeben, mir so, dir das jetzt irgendwie verheimlichen zu müssen oder sowas. Und das war super wichtig, weil dann in dem Moment, wo ich selber dann auch bereit war, gesünder zu werden, konnte ich dann halt auch total leicht auf dich zurückgreifen als Stütze. Weil ich wusste, du hast es halt nicht verurteilt oder dich darüber lustig gemacht oder so. Und deswegen, wenn ich jetzt einmal von deinem Kuchen abbeißen will oder so, weiß ich, dass ich nicht gezwungen werde, 5-mal abzubeißen, sondern ich kann meinen eigenen Weg damit finden und du bist einfach nur da. Und das habe ich auch in den Freundschaften so erlebt. Also ich habe es dann natürlich auch irgendwann immer offener kommuniziert und dann waren meine Freunde natürlich auch erst total erschrocken, weil die das Ganze auch überhaupt nicht wussten.
Nee, man kann das auch sehr, sehr, oder du hast es auch sehr, sehr lange
versteckt.
Ja, überspielt, wenn man dann halt zu Hause nichts gegessen hat und dann sich bei den Freunden dann ganz normal gegessen hat, dann fällt das ja auch nicht auf.
Mhm.
Und wenn man dann zum Beispiel irgendwas kocht, wo man dann auch gewisse Zutaten vermeiden kann, wenn man jeder sich selbst seinen Wrap zusammen macht oder so, dann kann man eben den Wrap weglassen oder die Guacamole weglassen oder was auch immer.
Mhm.
Und eben nur, weiß ich nicht, Volumenfood.
Ja, oh Gott, Horror.
Oder so zu sich nehmen, ja. Und dann sieht das auch aus, als würde man
normal essen. Ja. Genau, man kann das echt gut verstecken.
Woran erkennt man jemanden, der vielleicht ein schwieriges Verhalten zu essen hat?
Stimmt, das ist ein guter Tipp. Also auf jeden Fall so Rumgestocher im Essen, komische Fixierung auf Essen, das war bei mir ein ganz großes Thema, also wirklich 24/7 Beschäftigung mit Essen, Essen kaufen, Essen zubereiten, Essen für andere zubereiten, Essen anbieten, über Essen reden, Essen angucken, also dieses ganze auch oder Eat in a Days, das ist sowieso Horror, aber auch so Kochvideos ohne Ende reinziehen, also diese Hyperfixierung auf Essen, ganz schlechtes Zeichen. Dann
langsam essen.
Ja.
Also übermäßig für eine kleine Portion extrem lange brauchen. Das ist auffällig.
Bei mir kleines Besteck war ein großes Thema. Oder Suppe mit Gabel, solche Geschichten.
Kleines Besteck oder auch kleine Teller?
Auch kleine Teller, damit die Portion größer aussieht. Auch typisches Verhalten. Und natürlich heimlich essen, heimlich Verpackung finden, alles sowas. Weil irgendwann schlägt der Hunger immer zu. Also ich hatte zwar keine, ich hatte weder Bulimie noch Binge-Eating, aber trotzdem, auch bei Anorexie-Patientinnen kommt irgendwann mal ein Hungerschub, der dann natürlich versucht wird zu verstecken. Merkwürdige Essgewohnheiten auch, also sowas wie, dass ich ständig Müsli roh, also so pur gegessen habe oder so.
Als Süßigkeit.
Süßigkeiten habe ich auch so viel gegessen, also keine geregelten großen Mahlzeiten, sondern halt so komisches Gesnacke und sowas. Das war bei mir auf jeden Fall ein Anzeichen, aber halt vor allem bei mir war es diese Fixierung aufs Essen. Und dann, was natürlich dann schon ein relativ deutliches Zeichen ist, Scham und Schuldgefühle nach dem Essen, das Bedürfnis, sich zurückzuversichern, ob man irgendwas falsch gemacht hat beim Essen oder so. Und ich sehe es auch immer, wenn Leute so, also als Betroffene sieht man das Leuten sowieso immer an. Mhm. Also ich kann dir mit 99%iger Wahrscheinlichkeit sagen, wenn jemand ein Problem mit dem Essen hat, das muss noch nicht mal eine Essstörung sein, es reicht schon, wenn jemand einfach ein unsicheres Essverhalten hat, weil es einfach so viele so Mini-Sachen gibt, die man als, glaube ich, halt hauptsächlich als Betroffene sieht. Aber ja, ich würde sagen, das sind so die Punkte, wo man auf jeden Fall schon mal hellhörig werden kann. Aber wie gesagt, ich würde dann halt nicht das so direkt ansprechen, so, hey, du isst komisch oder mir ist aufgefallen so und so, weil dann fühlt sich die Person halt auch sofort so beobachtet. Sondern vielleicht auch einfach Auswege anbieten. Also mir hat es geholfen, wenn man gesagt hat, wollen wir uns das teilen oder willst du probieren, du musst das nicht aufessen, dass ich auch nicht so viel lügen musste. Mhm. Also das hat mir gerade dann in der Heilungsphase auch sehr geholfen, dass ich nicht alles auf einmal wieder können musste. Weil bei der Essstörung ist es auch total normal, dass man so vier Foods hat, also so bestimmte Lebensmittel, die total aus total irrationalen Gründen dann besonders große Ängste auslösen. Also es hat dann gar nicht mal was mit der Kaloriendichte zu tun oder so, sondern bei mir waren es rote Paprika. Es ist total merkwürdig
gewesen. Weil die mehr Kalorien haben als grüne
Paprika. Als grüne, ja, aber ich konnte, weißt du, so easy eine Tiefkühlpizza essen, aber bei der roten Paprika gehört es dann auf. Also es hat auch total gestört halt. Und wenn dann halt gesagt wurde so, hier, möchtest du ein Stück? Nee, möchte ich nicht. Okay. Weißt du, so, dass da halt nicht so viel drüber ausgeübt wird.
Ja.
Genau. Und dann würde ich auf jeden Fall Angehörigen raten, dass sie mit jemand anderem darüber sprechen. Also sich entweder bei so Notfalltelefon oder was gibt's da noch so?
Nummer gegen Kummer. Chatbots gibt's. Nicht Bots, Chat. Es gibt auch Chatbots, wenn die kann man auch sprechen. Nein, so Chat-Anbieter, wo man dann auch mit jemandem schreiben kann, der ihm dann auch eventuell weiterhelfen kann mit anderer professioneller Hilfe, Angehörigengruppen, Selbsthilfegruppen sozusagen.
Ja. Ja, Selbsthilfegruppen und Angehörigengruppen finde ich, das ist auch wichtig, dass man sowas machen kann, egal wie es dem Partner, also
ja.
Erstmal, man muss das nicht unbedingt kommunizieren, ist natürlich schöner, gerade in einer Beziehung, aber gerade so vielleicht in einer Eltern-Kind-Beziehung oder so, ist es auch voll okay, wenn man das einfach für sich macht, um damit umgehen zu lernen.
Ja. Ja, da ist wieder das Thema Grenzen setzen und auf sich selbst achten als angehörige Person.
Mhm.
Wenn ich das Gefühl habe, ich brauche das jetzt, ich brauche diese Unterstützung, weil ich selbst überfordert bin, dann kann man auch auf jeden Fall in so eine Selbsthilfegruppe gehen, auch wenn die angehörige Person, die betroffene Person jetzt auch noch nicht diagnostiziert ist, aber wenn man da so sich unsicher ist, dann kann man sich auch mit anderen austauschen. Woran habt ihr das erkannt? Wie habt ihr denen geholfen? Was kann man machen?
Ja.
Da.
Ja,
definitiv.
Also, ich glaube auch.
Lieber früher als später.
Ja, auf jeden Fall. Ja, und ich glaube, die Angehörigen werden einfach super oft vergessen, gerade bei psychischen Erkrankungen. Ich würde sagen, bei so. Zum Beispiel bei einer Krebserkrankung, da ist es so, also das liegt halt auch daran, dass psychische Erkrankungen halt auch einfach nicht so ernst genommen werden. Dann werden natürlich auch die Angehörigen nicht so ernst genommen. Aber bei einer Krebserkrankung, wenn da die Mutter oder Freundin sagt, boah, ich bin total traurig, meine beste Freundin hat Krebs, dann sind natürlich alle so, oh ja, du Arme. Aber eine psychische Erkrankung, gerade eine Essstörung, also die ist genauso gefährlich. Und wenn man da sagt, dass wir jetzt vorhin meine Freundin eine Essstörung sind, alle so, okay, herzlichen Glückwunsch.
Es muss ja nicht mal gefährlich sein. Es reicht ja, dass der Leidensdruck da ist.
Ja.
Ja, dass es einem schlecht geht, dass es eine Lebensqualität einschränkt. Und das ist ja auch eines der Kriterien für eine Diagnosevergebung, dass eben Leidensdruck da ist. Und der ist immer anders. Und da kann man auch das gar nicht richtig vergleichen. Aber ja, diese Akzeptanz von psychischen Erkrankungen in der Gesellschaft, die nimmt glücklicherweise zu. Aber gleich wie mit somatischen, also körperlichen Erkrankungen ist sie, glaube ich, auch noch nicht.
Nee, auf jeden Fall nicht. Also deswegen auf jeden Fall da auch, wenn Leute euch das erzählen, dass sie darunter leiden, dass sie einen Angehörigen haben, der vielleicht psychisch krank ist, das auf jeden Fall auch immer ernst nehmen.
Ja.
Und da ein offenes Ohr irgendwie anbieten.
Und was auch wichtig ist, es ist immer anders. Also auch bei dir, der Umgang während deiner Depression war ein anderer als jetzt bei einer Essstörung. Anders.
Ja. Ja, das ist ein gutes Stichwort. Wir können die Krankheit wechseln. Wir haben ja schon ein paar mehr Erfahrungen gesammelt. Ist natürlich jetzt eine Folge, in der ich viel rede, einfach weil ich die Betroffene bin. Ich habe nach der Essstörung, wie gesagt, ich bin denen dann relativ gut losgeworden, alleine, ohne externe Hilfe. Eben weil ich ohne auch einen starken
professionelle Grund, Hilfe.
Ja, ja. Stimmt, du hast mir geholfen. Das wollte ich damit nicht sagen.
Und dein Umfeld, anderes Umfeld.
Ja, mein anderes Umfeld auch. Aber ich muss schon sagen, dass der Großteil der Heilung wirklich mit mir selber stattgefunden hat, auch wirklich, als wir da im Ausland waren.
Ja, das ist auch ganz, ganz wichtig, dass, was du eben gesagt hast, wenn man selber nicht will, dass die Krankheit weggeht, dann geht sie auch meistens nicht weg. Das ist jetzt nochmal aus therapeutischer Sicht so, Eigenmotivation und Krankheitseinsicht sind extrem wichtiger Faktor für einen positiven Veränderungsprozess.
Ja. Ja, und das war bei mir einfach dann gegeben. Ich wollte das nicht mehr haben. Ich wollte gesund werden. Ich habe auch dann die ganzen schlechten Sachen sozusagen, die in meinem Kopf damit einhergegangen sind. Also als ich angefangen habe, gesund zu werden, während der Essstörung, habe ich mir halt gedacht, na, dann werde ich halt total hässlich und faul und scheiße, besser als essgestört zu sein. Also ich war dann bereit, dieses Opfer quasi zu gehen, was natürlich überhaupt nicht eingetroffen ist. Also ich bin weder hässlich geworden noch faul und schon gar nicht scheiße, sondern im Gegenteil.
Du hast schöne Haare bekommen.
Ich habe total
cool. Kräftige Nägel.
Massiv geilen Bizeps, der dich neidisch macht.
Das ist eine absolute Frechheit.
Und deswegen, ja, deswegen habe ich das dann viel auch aus eigener Kraft geschafft. Und dann war auch das Thema Therapie erstmal vom Tisch. Und dann waren wir zurück in Deutschland und es war auch alles gut. Und dann habe ich einen neuen Job angefangen, auf den ich mich auch erstmal sehr gefreut habe. Und dachte so, jetzt geht's Leben los.
Jetzt geht's los.
Ich dachte, jetzt reiße ich hier die Karriere ab, die ich mein ganzes Leben vor mir gesehen habe. Und dann ist
Spoiler.
Es ist gar nicht mal so gut gelaufen. Now we're here.
Ja, dazu muss man natürlich wissen, dass wir jetzt mittlerweile herausgefunden haben, dass du unter anderem teilweise hochbegabt bist.
Mhm.
Und eine ADHS-Diagnose hast.
Ja.
Was bedeutet, dass du mit so 9-to-5-Jobs, dass das schwierig werden kann.
Ja, das wusste ich zu dem Zeitpunkt absolut gar nicht.
Das wussten wir nicht.
Ich hade auch immer noch damit, muss ich sagen. Ich habe ein ganz starkes Bild davon, dass der einzige Job, der ein richtiger Job ist, ein 9-to-5-Job im Büro ist. Auch weil ich das natürlich so gelernt habe. Und ich tue mich sehr schwer damit, auch diese Selbstständigkeit als Job zu betrachten. Aber das ist ein anderes Thema. Ich habe auf jeden Fall diesen Job angefangen und war da auch sehr gut drin zu Beginn. Habe da tolles Feedback bekommen, war da auch sehr selbstsicher drin.
Du warst die ganze Zeit, du warst durchgehend gut in diesem Job.
Ja, ich würde sagen, am Ende haben meine Kollegen was anderes behauptet. Aber das war dann halt auch wieder das fehlende Verständnis für psychische Erkrankungen.
Das ist was anderes. Aber deine Leistungen bei der Arbeit waren nicht auffällig.
Das stimmt. Ich bin auf jeden Fall, habe ich nicht deswegen Probleme gehabt oder sowas. Nein. Und habe dann diesen Job ein paar Monate gemacht und aber schon relativ schnell gemerkt, dass ich irgendwie ein bisschen unglücklich da bin und konnte das dann an nichts festmachen, weil meine Kollegin war total lieb und ich habe auch keine blöde Erlebnisse gehabt. Also überhaupt nichts, wo man jetzt sagen kann,
Feedback bekommen.
Genau, wo man jetzt wirklich sagen kann, ja, das ist wirklich was, weswegen es gerechtfertigt ist, quasi wirklich jetzt traurig zu sein. Aber je mehr Zeit verstrichen ist, desto mehr habe ich jeden Tag geweint, war total aussichtslos, habe immer gedacht,
den Sinn nicht mehr gesehen.
Ja, also ich hatte total große Sinnkrise in diesem, auch so ganz existenzielle Sachen, so was, wohin bringt mich das, was soll das hier alles, warum bin ich überhaupt hier? Also es wurde total schnell, total grundlegend.
Ich wollte gerade sagen, ja.
Und das ging dann natürlich auch, also das hast du dann ja auch sofort gemerkt.
Ja, das war wirklich eine belastende Zeit. Ja. Jeden Tag von Arbeit nach Hause zu kommen und zu wissen, okay, sie muss jetzt irgendwie noch bis 17.30 Uhr, 18 Uhr arbeiten, dann kommt sie nach Hause und ist völlig fertig und will am liebsten am nächsten Tag gar nicht arbeiten gehen. Die letzte Freizeit, die noch irgendwie da ist, wird damit gehadert, das morgen wieder da zur Arbeit zu gehen oder den Laptop wieder anzumachen und aus dem Homeoffice da zu arbeiten. Das war nicht einfach.
Ja, es hat natürlich auch unsere Quality Time total geraubt. Also ja. Ich habe halt auch wirklich einfach fast jeden Tag geheult. Die Wochenenden waren total belastet davon. Ich war total angespannt die ganze Zeit. Am
Sonntagmorgen war schon
die
Angst vor Montag so groß.
Ja, und dann hast du halt natürlich relativ schnell gesagt, hör auf mit diesem Job. So. Und ich habe das auch dann natürlich irgendwann gesagt. Und meinte so, ich will das einfach nicht machen. Und so. Ich habe mich hier total verrannt. Das ist alles nicht meins. Aber ich hatte halt auch keine Alternative. Mhm. Deswegen war halt auch, so, was sollte die Lösung davon sein? Ja, jetzt einfach kündigen. Ja, und dann? So, ich war ja jetzt gerade fertig mit dem Studium. Das war alles, worauf ich für 5 Jahre oder 6 Jahre lang hingearbeitet habe. Weil genau dieser Job. Mhm. Und so, was sollte davon die Alternative sein? Hatte ich nicht. Und deswegen war für mich auch klar, ich kann das nicht kündigen. Das ist auch so ein Aufgeben-Thema dann bei mir gewesen. Und deswegen war ich einfach unglücklich und dachte so, jetzt ist mein Leben halt so. Und dann...
Spoiler alert? Nee. Das Leben ist nicht so, zum Glück.
Und dann ist es irgendwann so ein bisschen eskaliert, weil ich schon, und das habe ich auch schon mal auf Insta erzählt, eigentlich fast mein ganzes Leben, so seit ich Teenager bin, mit selbstverletztem Verhalten struggle.
Was ist das?
Das äußert sich total unterschiedlich. Ich glaube, die meisten kennen das so vom Schneiden, also mit Klingen oder irgendwas im...
Früher wurde das Ritzen genannt.
Ja, früher wurde das Ritzen genannt.
So ein bisschen despektierlich.
Also halt, wie das Name sagt, Selbstverletzungsfall. Und das kann wirklich alles sein. Jede Form von Dingen, die euch antun könnt, die nicht gesund sind, kann selbstverletzendes Verhalten sein.
Auch. Und warum macht man das?
Zum Beispiel Kontakt zu Menschen, die total schlecht zu einem sind. Menschen, die einen verbal oder körperlich misshandeln. Auch das kann Teil von selbstverletzendem Verhalten sein, wenn man das Gefühl hat, man hat es nicht anders verdient oder was auch immer.
Und bei mir, was ist der Grund dafür?
Dann ist es auch total unterschiedlich. Also zum einen eben dieser fehlende Selbstwert. Man hat das Gefühl, man hat es verdient oder man hat das Gefühl, man braucht das aus irgendeinem Grund oder man ist es auch im Zweifel gewohnt. Bei mir ist es Bestrafung. Also ist es dann Frustration mit mir selber. Es sind auch Gefühle, die ich nicht einordnen kann, die ich nicht gelernt habe einzuordnen. Es ist
so eine innere Anspannung.
Genau, also bei mir ist es während der depressiven Phasen vor allem diese innere Anspannung, die ich nicht loswerden kann. Also was sich dann vielleicht bei anderen in einem Weinkrampf löst oder so, löst sich bei mir nicht. Beziehungsweise löst sich dann erst, wenn es wirklich so doll ist, dass ich dann mich nicht mehr kontrollieren kann und dann halt ja mir selber wehtue. Und das ist halt auch in meinem Fall immer eine Art von Verletzung gewesen, die man nicht wirklich gesehen hat. Also die nicht so offensichtlich war, so dass ich da irgendwie darauf Feedback bekommen hätte. Dadurch war es halt, ich wusste nicht mal wirklich, dass ich das mache. Also ich habe das halt gemacht, schon seit wirklich unbewusst Jahren, aber habe es danach halt so, ich habe irgendwie nie darüber nachgedacht, dass das halt total krankhaft natürlich ist. Für mich war das einfach so, ja,
ups. Ein Regulationsmechanismus.
Ja. Also irgendwie habe ich da nicht drauf gespiegelt und du irgendwie auch nicht so richtig die ersten Male, die es passiert ist oder die ersten Jahre. Es ist halt noch nicht so oft passiert, die ersten Jahre.
Ich habe es auch ganz viel nicht mitbekommen.
Das auch. Und dann aber in dieser Phase, in der dann wirklich so die letzte depressive Episode jetzt war, dann war während dieses Jobs, war es dann wirklich schon einmal die Woche oder so. Schon oft.
Mhm.
Und da hast du es dann auch mitbekommen. Und das war dann der Punkt, wo es dann quasi vorbei war mit der Geduld.
Nee, das war dann zu grundlegend auch, diese Perspektivlosigkeit, das immer wiederkehrend, immer das Gleiche, immer die gleichen Sachen, die gleichen Sachen gesagt, immer die gleichen Sachen. Das waren immer die gleichen Themen.
Mhm.
Und es gab keinen Ausweg und es gab keine Chance auf Verbesserung. Es war einfach nur noch ein Kampf, jeden Tag.
Mhm.
Und das war dann zu viel.
Ja.
Das konnte ich nicht mehr mit mir selber ausmachen, das konnte ich nicht verantworten. Und ich war auch in Sorge, also ich konnte nicht zur Arbeit gehen und dich guten Gewissens zu Hause lassen.
Ja, genau. Und dann hast du gesagt, entweder du kündigst jetzt und gehst zur Therapie oder ich schicke dich in die Klinik.
Oder ich gehe.
Oder du gehst, genau. Und
wieder Grenzen setzen, Verantwortung abgeben, offen kommunizieren.
Ja.
All das.
Genau. Und gerade dieser Schritt, so, oder ich gehe oder ich verlasse dich, man muss sagen,
nicht die feine Art.
Weiß ich nicht. Also, das hatte auch natürlich viel einfach mit unserer Beziehungsdynamik und unserem Vertrauen ineinander zu tun. Also, ich habe nicht wirklich geglaubt, dass du mich verlässt. Für mich war das dann eher so ein Wake-up-Call, so, ah, okay, es geht ihm wirklich schlecht. Also, das kommt, glaube ich, auch sehr, sehr darauf an, in was für eine Art von Beziehung man zueinander steht. Also vielleicht zum Beispiel eine Freundschaft wird das vielleicht dann nicht so überleben, wenn die Freundin sagt, hey, entweder du gehst jetzt zur Therapie oder ich bin nicht mehr deine Freundin. Weiß ich nicht, ob das dann so sinnvoll ist.
Ja, wer weiß, ne, wenn das...
Das glaube, das ist super individuell. Da muss man wirklich sich sicher sein, dass man die Person, die betroffen ist, gut kennt und man die Beziehung gut einschätzen kann, ob man sowas dann sagen kann. Aber was auf jeden Fall absolut legitim war, war, dass du als jemand, der wirklich mich jeden Tag aufgefangen gehalten, festgehalten im Zweifel auch hat, körperlich einschränken musste, dann gesagt hat, jetzt ist hier vorbei, ich bin hier nicht, also das geht nicht mehr.
Ja.
Und dann zu sagen, okay, du gehst jetzt in die Klinik. So, oder also du hast ja wirklich gesagt, so, ich bringe dich dahin, so, ich stecke jetzt mit dir ins Auto.
Mhm.
Und das finde ich absolut legitim, weil das kann man einer anderen Person irgendwann nicht mehr zumuten.
Ja, ne, das ist so eine, auch bei mir dann so eine Hilflosigkeit und so, was soll ich tun? Ich versuche schon alles drumherum zu so angenehm wie möglich zu machen, jeden Tag mir das anzuhören, jeden Tag zu sprechen, jeden Tag zu wiederholen, das wird schon gut, das sind nur noch ein paar Monate, dann ist das vorbei oder also der Job oder wir finden eine Lösung.
Irgendwann bringt es einfach nichts mehr. Genau. Man braucht dann einfach professionelle Hilfe. Und ich wollte nicht zur Therapie gehen, weil ich irgendwie dachte, ich brauche das nicht und nicht, das funktioniert nicht und was auch immer. Und dann habe ich wirklich erkannt, okay, ich muss jetzt. Und das muss auch, ich muss auch sagen, das war einfach für mich eine große Hilfe, dann wirklich auch diesen Job aufzugeben, weil ich habe halt so lange mit gehadert. Das war für mich dann einfach so ein, nee, okay, mir wurde jetzt gesagt quasi, ich muss das machen und dann mache ich es jetzt auch. Und dann habe ich es auch wirklich gemacht innerhalb von 3 Tagen oder so. Und dann war ich da erstmal raus und mich auch wirklich 2 Wochen später direkt zur Therapie. Ich habe die erstmal am Anfang privat bezahlt, muss man dazu sagen, weil ich halt sofort diesen Platz brauchte. Und im Nachhinein muss ich auch sagen, glaube ich, wäre es sehr sinnvoll gewesen, wenn ich in eine Klinik gegangen wäre zu dem Zeitpunkt. Mhm. Das war für uns beide in dem Moment nicht so, dafür hatten wir zu wenig Berührungspunkte damit, muss ich sagen. Ich hatte halt noch nie jemanden im Freundeskreis, der so krank war oder einen Bekannten oder irgendwas Kreis. Also ich hatte niemanden, mit dem ich darüber reden konnte. Und deswegen bin ich halt nicht so darauf gekommen. Aber wenn ich zum Beispiel jetzt in der Situation wäre, eine Freundin zu haben, die in dieser Situation steckt, dann würde ich ihr raten, geh in die Klinik. So, das ist auch einfach ein bisschen einfacher.
Ja, die können dann ja auch das passende Angebot dann machen. Ne?
Ja.
Das ist wahrscheinlich in deinem Fall, würde ich jetzt sagen, wäre wahrscheinlich eine Tagesklinik am sinnvollsten gewesen, weil...
Weiß ich gar nicht, ich glaube, ganz raus.
Meinst du?
Ja, also ich habe mich da schon oft im Nachhinein... Hätte ich mich da gesehen. Das war schon, wäre schon sehr wichtig gewesen. Naja, ich bin auf jeden Fall
erzählt.
Zur Therapie einmal die Woche und das hat mir total schnell total viel geholfen, weil ich da erstmal, also ich habe eine klassische Verhaltenstherapie gemacht und die ist auch wirklich sehr, sehr praktisch angelegt gewesen. Also mein Therapeutin ist wirklich sehr doll darauf gegangen, dass ich einfach wieder am Leben teilnehmen kann, ganz quasi gesund oder zumindest einigermaßen gesund. Und ich bin immer auch noch bei der Therapeutin, jetzt fast quasi raus. Also ich werde es bald beenden. Aber einfach auch vielleicht, weil ich nochmal eine neue Art von Therapie machen will. Aber erstmal hat mir das total viel geholfen. Und
ich meine, das wurde dann ja auch von außen validiert. Du hast was erlebt, was eben eine Depression war. Es wurde eben ernst genommen. Und das ist ja auch nochmal wichtig.
Ja. Hast du das Gefühl, dass da bei dir dann auch schnell eine Entlastung erfolgt ist?
Ja, weil ich wusste, dass du halt jetzt mit jemandem Qualifizierten darüber sprechen kannst. Mhm. Ist ja auch was anderes, ob du mit deinem Partner darüber sprichst oder mit einer Therapeutin im Zweifel. Obwohl die Therapeutin angeblich ständig sagt,
dass du sagst.
Das, was ich auch schon gesagt
ja,
habe.
Ja, das bringt ja immer nichts, wenn der Partner das sagt. Das ist halt nicht das Gleiche, als wenn eine Therapeutin das sagt.
Bin ich froh, dass sie ganz meiner Meinung ist.
Ja. Also das war super wichtig.
Ja, und ich glaube, die größte Entlastung war dieser Job vor allem.
Ja.
Dass du da raus warst, weil das eben mit deiner Erkrankung, also mit dem ADHS, einfach gar nicht zusammenging.
Ja. Genau, und dann ist im Laufe der Therapie halt auch meine Diagnose erfolgt mit ADHS und das hat Lukas natürlich auch alles unterstützt und also ich meine, das wäre auch sehr merkwürdig, wenn du als Therapeut jetzt irgendwie ein Problem mit so, wenn du jetzt so ein Stigmata fortführen würdest oder sagen würdest, so voll komisch oder keine Ahnung. Das war natürlich klar, dass du da super akzeptierend sein würdest. Ehrlich gesagt muss ich auch sagen, ich weiß nicht, welche Art von Tipp ich an einer Beziehung hatte, bei denen einer der beiden Partner das wirklich peinlich oder so runterspielt. Also ich kann verstehen, wenn man wenig Berührungspunkte mit psychischen Erkrankungen hat und erstmal irritiert ist oder erstmal Verständnisschwierigkeiten hat. Aber wenn es einem dann erklärt wurde und man sich immer noch weigert, das als Krankheit zu akzeptieren oder das sich darüber lustig macht oder so.
Und das stellt nicht so an.
Ehrlich gesagt, so ich habe keinen anderen Tipp außer Trennung.
Ja, das ist, glaube ich, nicht förderlich auf Dauer. So eine Art von Beziehung zu führen. Das ist schwierig, glaube ich, da.
Für mich fehlt es da einfach auch an anderen. Respekt. So. Also so, du siehst doch, dass deiner Partnerin oder deinem Partner schlecht geht. Auch ehrlich gesagt gilt das gleich für mich auch in Eltern-Kind-Beziehungen. Wenn Eltern das dauerhaft so kleinreden oder irgendwie sagen, ach, wir hatten das auch nicht. Ja, it shows, Mutti. Also,
ja.
Für mich wäre das total hinderlich in meiner eigenen Heilung gewesen, hätte ich solche Menschen in meinem Leben gehabt. Und im Zweifel von den Menschen, von denen ich weiß, dass sie so ähnlich reagieren, habe ich dann auch meine Krankheit einfach nicht wirklich besprochen oder erzählt.
Ja, muss man ja auch nicht.
Nee.
Muss man ja auch nicht.
Man hat natürlich auch den Kontakt auch reduziert.
Wenn man da Sorge hat, dass der Partner das nicht so versteht oder dass in einer Beziehung ein Thema ist, dann kann man auch ein Gespräch mit dem Therapeutin und dem Partnerin führen. Mhm. Also auch ohne die Anwesenheit der betroffenen Person, wo dann der Partner und die Partnerin von einem Fragen stellen kann, wenn sie selber Unklarheiten hat, sich selber vielleicht ein bisschen öffnen und sagen, haben Sie da einen Tipp für mich, was ich machen kann, wenn? Und dann kann man davon, denke ich, auch profitieren. Und wenn das dann aber auch nicht hilft, dann weiß ich auch nichts mehr. Dann,
Ja. Nee, ehrlich gesagt, wirklich Trennung. Leute, das habt ihr nicht nötig. Verbringt eure Zeit, euer Leben nicht mit Menschen, die euch nicht in eurer schönsten und gesündesten und besten Verfassung sehen wollen. Wer euch nicht ernst nimmt, wenn es euch schlecht geht, der hat euch nicht verdient, wenn es euch gut geht.
Das stimmt.
Also wenn ich... Nee. Und wenn ihr das nicht selber schafft, dann gebt mir die Nummer und dann rufe ich da an. Und das Gleiche gilt für Freundschaften. Also das ist wirklich in unserem Freundeskreis überhaupt kein Problem gewesen. Es wird weder darüber gelacht, noch wird das irgendwie hinterfragt, ob das jetzt wirklich stimmt oder irgendwas, sondern da wird zugehört, wenn die Person bereit ist, sich darüber zu öffnen. Und ich glaube auch, wir haben guten Umgang insgesamt mit psychischen Erkrankungen gefunden im Freundeskreis. Also wir haben da ja auch eine unterschiedliche von. Und bei einer Depression ist natürlich vor allem Verständnis wichtig, Geduld, das Dasein, das immer wieder anbieten, das nicht böse sein, wenn jemand nicht antwortet oder sich nicht meldet oder sonstige Themen.
Ja, das ist ganz, ganz wichtig bei jemandem, der wirklich in einer depressiven Episode steckt und ganz, ganz wenig Antrieb hat. Für den ist das eine schier unlösbare Aufgabe, auf eine E-Mail oder eine Nachricht oder auf einen Anruf zu reagieren.
Ja, mir hat dann immer voll geholfen, wenn mir einfach jemand geschrieben hat, hey, ich bin für dich da, musst nicht antworten. Oder zum Beispiel, gerade wenn es allein lebende Personen sind, vielleicht mal was zu essen vorbeibringen und einfach vor die Tür stellen, nicht mal klingeln, einfach eine WhatsApp schreiben, ey, bei dir steht Essen vor der Tür und wieder gehen. Nicht den Druck nicht so aufbauen. Ich weiß, das ist super schwer, ich weiß, das ist super viel verlangt, aber genau solche Sachen können so, so wichtig sein, vor allem, wenn es Leuten wirklich schlecht geht.
Ja. Und wenn ihr euch ganz so große Sorgen macht, dann kann man auch die professionelle Hilfe mit dem blauen Licht auf dem Dach anrufen. Also der Rettungsdienst, wenn der Partner wirklich nicht mehr, ja, vielleicht auch nicht mehr sich distanzieren kann von suizidalen Gedanken, dann bitte ruft die Feuerwehr und den Rettungsdienst.
Ja, das geht natürlich auch. Aber genau, also einfach da sein und das akzeptieren. Allerdings, je nachdem, was das für eine Krankheit ist, auch sich sehr bewusst über den eigenen Anteil im krankheitsverstärkenden Verhalten zu sein. Also das kommt natürlich sehr auf die Krankheiten an, aber gerade wenn es sowas wie eine Essstörung oder vielleicht eine Angststörung oder ähnliches ist, wo die betroffene Person sich auch ihren eigenen Kontext schafft. Also ich habe mir halt auch Essensbedingungen geschaffen, die für mich meine Krankheit aufrechterhalten konnten oder so. Und man muss dann natürlich vorsichtig sein, die Person, die betroffen ist, nicht zu doll zu pushen oder zu überfordern, aber auch nicht lügen für diese Person, nicht die eigenen Bedürfnisse immer hinten anstellen, also nicht immer sagen, klar, wir bleiben zu Hause, klar, wir machen das nicht, klar, wir essen dies nicht, sondern auch sagen, ich würde aber gerne das machen, um der betroffenen Person auch zu spiegeln, das ist normales Verhalten, nicht das krankhafte Verhalten mitgehen die ganze Zeit. Nicht dann auch so tun, als würde man nur einen Apfel zum Mittag essen oder was auch immer. Auch sagen, hey, ich weiß, du bist krank, aber wir waren jetzt 48 Mal zu Hause zum Abendessen. Beim 49. Mal möchte ich gerne mein Bedürfnis erfüllen und essen gehen. Und ich bin dir nicht böse, wenn du nicht mitgehen kannst, aber ich gehe jetzt trotzdem essen.
Ja.
Weil die betroffenen Personen müssen merken, was das echte Leben ist und was die Krankheit ist. Und wir müssen auch einen Ansporn haben, gesund zu werden. Also wenn das Leben zu leicht ist mit eigenen Erkrankungen oder einem zu leicht gemacht wird, dann merkt man es halt auch nicht mehr. Und im Zweifel entfernen sich dann halt Leute von einem, weil sie dann halt auch irgendwann denken, boah, nee, keine Lust mehr. Aber sie haben es halt auch nie richtig gespiegelt. So.
Ja.
Und dann sitzt man da irgendwann und der Partner ist mega unglücklich, weil er irgendwie seit 10 Jahren sich schon denkt, ich will aber lieber so, aber hat es halt nicht geäußert oder hat es selber nicht gelebt. Und auch da gibt es Möglichkeiten, zum Beispiel zu Angehörigenhilfen zu gehen, sich darüber zu auszutauschen, wie man das macht, wie man das richtig angeht, wie man das auch kommuniziert. Und da kann man natürlich auch mit der betroffenen Person zusammengehen, aber eben auch alleine. Und das ist auch wirklich völlig okay, wenn das nur, in Anführungszeichen, eure Freundin ist und nicht eure Partnerin oder Partner oder sowas.
Ja, ein gewisses Maß, ne, ist immer auch für Verständnis ist wichtig, aber das darf nicht überbordend werden. Und wie gesagt, diese Konfrontation mit dem echten Leben und so, das ist immer wichtig, vor allem bei Angststörungen ist es ja sehr gut möglich, das Leben so zu gestalten, dass man eben sich diese Angst nicht mehr stellen muss. Aber ja, da hilft auch offene Kommunikation, wie du eben schon sagst, und sagen so und so würde ich mir das mal wünschen, das ist mein Bedürfnis und da dann auch wieder für sich selbst zu sorgen und seine Grenzen zu setzen. Das ist ganz, ganz wichtig.
Genau, und dann halt aber natürlich, wenn dann zum Beispiel die Person sich dann eine Angst stellt oder was auch immer oder ein Fearfood isst, dann sich nicht keinen Druck auszuüben oder zu sagen so, jetzt hast du schon halbe Hälfte der Pizza geschafft, jetzt ist auch noch die andere Hälfte oder so, sondern dann einfach das so anzunehmen, wie die Person das jetzt gerade schafft.
Und im besten Fall das zu loben, was schon geschafft wurde.
Ja, und ich glaube, das hat bei mir auch dann wirklich wunderbar funktioniert, auch mit dem ADHS jetzt. So, ich habe das natürlich dann allen Freundinnen kommuniziert, was jetzt für mich besonders meine Symptome sind oder wo, was mir schwerfällt und was mir hilft. Und das wurde von allen gut aufgenommen und akzeptiert. Und dann wurden Nachfragen gestellt, habe ich die natürlich auch beantwortet. Weil
das muss ich aber auch alles erst einspielen, ne?
Natürlich muss ich das einspielen. Am Anfang ist das irgendwie durcheinander und auch ist es immer noch.
Das ist immer noch. Zu Hause wird vieles wiederholt hier.
Ja, aber also beide Seiten müssen da kommunizieren. Die betroffene Seite, die Angehörigenseite muss dann sagen, hey, und auch es ist auch wirklich, psychisch kranke Personen sind jetzt auch nicht, also man darf schon auch noch ehrlich mit denen sein. Also auch wenn die Person ADHS hat, kannst du sagen, deine Unordnung, die geht mir so unglaublich auf die Nerven. Ich kann das nicht aushalten. Keine Ahnung, du kriegst hier ein Müllzimmer, da kannst du rummüllen, aber den Rest hältst du bitte ordentlich. Also es gibt schon auch Mittel und Wege als erkrankte Person, ob es jetzt ADHS ist oder einfach eine Depression. Okay, bei der Depression ist vielleicht ein bisschen eingeschränkter, weil deine Handlungsfähigkeit so eingeschränkt ist. Aber es ist auch okay, ehrlich mit diesen Leuten zu sein. Gerade wenn diese Diagnose schon auf dem Tisch liegt, dann auch mal zu sagen, so, das kotzt mich so an. Weil dann entsteht halt auch so eine Nähe, finde ich.
Hm. Ja.
Wo das so ein Tabuthema wird. Selbstoffenbarung
ist auch wichtig.
Ja.
In dem, da Ehrlichkeit wert am längsten. Das ist auch da sehr gut.
Genau. Und um jetzt diese schon jetzt sehr lange Folge abzuwrappen, dachte ich, gehe ich nochmal zurück auf den Anfang.
Mhm.
Es war fast eine Solo-Folge. Ich habe das Gefühl, ich habe die ganze Zeit selber geredet. Aber ist okay.
Du bist ja auch die, die es erlebt hat, nicht ich.
Naja, also eigentlich ging es um die Angehörigen. Aber naja, jetzt ging es halt um beides.
Naja, aber als Angehörige, es ist ja auch einfach begrenzt, was man machen kann.
Ja.
Egal bei welcher Erkrankung, es ist begrenzt, was man machen kann, leider.
Das stimmt.
Das Einzige, man kann der Person zur Selbsthilfe helfen, so gut es geht.
Ja.
Und da, was da einfach, das ist einfach nur mal so, dass der Umgang schwierig ist.
Mhm.
Und dass es halt, wie gesagt, einige Grundregeln zu befolgen gilt, die irgendwie universell sind. Aber ansonsten ist es auch ganz, ganz interindividuell. Das ist bei jedem anders. Eine Depression sieht bei dem einen so aus und bei dem anderen so.
Mhm.
Dieses ganze Konzept von psychischen Erkrankungen, die in irgendwelche Kategorien zu stecken, das wird meiner Meinung nach zu Recht kritisiert und hinterfragt. Es macht vieles einfacher, es macht die Forschung einfacher, aber ob es am Ende wirklich Sinn gibt, weil jemanden mit einer Depression kann man nicht mit jemandem mit einer Depression vergleichen.
Mhm.
Wohingegen jemand mit Meniskusschaden sieht immer irgendwie ähnlich aus.
Mhm.
Bei psychischen Erkrankungen ist es eben noch nicht so.
Ja.
Was heißt noch nicht so? Da ist es eben nicht so.
Ja.
Und man kennt auch bei den meisten Erkrankungen die Ursache auch nicht wirklich. Deswegen ist es da keine Einheitlichkeit. Deswegen ist es so schwer zu beantworten. Deswegen sind psychische Erkrankungen auch so schwer greifbar.
Ja.
Und man kann eben auch sehr, sehr gut still leiden.
Ja, das stimmt. Das war ja eher so mein Ding.
Ja, also man kann das sehr, sehr gut ziemlich viele Erkrankungen im psychischen Rahmen kann man trotzdem noch sehr gut im Alltag irgendwie funktionieren.
Mhm.
Oder den Schein aufrechterhalten.
Ja.
Und das macht es eben so schwierig.
Was würdest du sagen, warum sind wir immer noch zusammen? Trotz des Ganzen.
Jetzt die großen Fragen.
Ja, ich glaube, das fragen sich viele. Warum, wie kann ich meine Partnerschaft durch dieses, so, oder meine Freundschaften durch solche Situationen retten, durch solche Phasen, durch solche Erkrankungen?
Das ist ganz, 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 ganz schwer zu beantworten. Ich würde sagen, dass das ganz eng einfach auch mit unserer beiden Persönlichkeit zusammenhängt. Wir sind zwei Personen, die alles für den anderen machen würden. Wir pflegen nicht so viele Beziehungen, aber die wir pflegen sehr intensiv und sehr viel Hingabe und sehr viel Vertrauen. Und wir kennen uns ja auch alle schon sehr lange.
Mhm.
Wir beide kennen uns sehr lange. Wenn wir uns letztes Jahr versprochen haben, in guten wie in schlechten Zeiten, meinen wir das so. Und ist nicht nur so dahingesagt. Ich glaube, wir haben auch beide einfach ein sehr großes Bedürfnis nach Sicherheit. Und die geben wir uns eben gegenseitig. Und das bedeutet eben, mit dem anderen den Weg, den der andere geht, mitzugehen, auch wenn es ihm gerade schlecht geht.
Ja.
Und nicht alles über den Haufen zu werfen, nur wenn es einmal irgendwie schwierig wird.
Ja, ich glaube, also ja, das stimme ich bei allem zu. Und was ich glaube auch noch, glaube, was uns kommt, ist, dass wir halt auch beide wollen oder dass es uns einfach, die andere Person ist uns ein bisschen wichtiger als wir selber oder zumindest genauso wichtig.
Mhm.
Also wir sind einfach beide nicht so Menschen, die so ein großes Ego haben, nicht so viel Bedürfnis auch nach so Selbstverwirklichung. Also auch in Phasen, in denen es dir schlecht ging, weil du hattest ja auch schon Phasen, die wirklich nicht so schön waren, auch während des Studiums, so dolle Prüfungsangst und so über Wochen und Monate dann. Du bist mir halt wichtiger, als ob ich jetzt vielleicht eine fun Zeit beim Sport habe oder sowas. Ich glaube, das ist halt auch ein bisschen dann, wie sehr man auch bereit ist, sein eigenes Leben einzuschränken für eine andere Person. Und ich glaube, weil wir beide einfach das auch ernst nehmen, sowas. Also das hilft natürlich auch, wenn man eine psychische Erkrankung als Erkrankung ernst nimmt, dann weiß man halt auch, okay, die Person kann halt auch nur so und so weit was dafür. Aber eben auch, ich kann auch nichts dagegen tun und deswegen muss sie in professionelle Hilfe. Also wirklich dieser Schritt, die andere Person auch immer wieder daran zu erinnern, geh bitte zur Therapie, man kann niemanden zwingen, das muss schon von alleine kommen. Aber wirklich zu sagen, ich möchte auch bitte nicht immer mit dir darüber reden, also wirklich da auch die Grenze zu setzen und zu sagen, ich möchte dir nicht das 500. Mal zuhören, wie es dir heute geht, bitte erzähl das einem Therapeuten. Das ist meiner Meinung nach essentiell für eine Beziehung. Das auszulagern, das kann eine Beziehung nicht aushalten. Niemand kann seinen Partner gesund therapieren, niemand. Nein.
Das geht auf gar keinen
Fall. Auch nicht eine Freundin oder was auch immer.
Nein.
Und deswegen da wirklich zu sagen, geh zur Therapie, Junge.
Ja, das funktioniert halt auch. Selbst wenn ich Psychotherapeut jetzt schon wäre und ausgebildet und toll und jahrelange Berufserfahrung, ich werde niemals Familienangehörige, gute Freunde, selbst Bekannte oder und schon gar nicht meine Ehefrau therapieren können. Das funktioniert einfach nicht.
Ja.
Und was noch eine ganz, finde ich, eine sehr passende Analogie ist, wenn jemand sich das Bein bricht, dann geht er ins Krankenhaus, wird operiert, dann geht ein Gips drum und nach 6 Wochen ist dieses Bein im besten Fall wieder zusammengewachsen und danach wird Physiotherapie gemacht. Das ist ein ganz klares Vorgehen und das wird nicht hinterfragt. Und wenn jemand eine Depression hat, dann hilft Psychotherapie, es helfen auch Medikamente. Aber das ist die ganz klare Empfehlung. Eins von beiden oder beides muss man machen, um wieder gesund zu werden. Und ich glaube, das ist noch nicht in allen Köpfen angekommen.
Der Zugang ist halt auch, also ich muss natürlich auch sagen, ist natürlich auch super schwer.
Das ist richtig. Das ist ein ganz eigenes Thema. Aber das muss in die Köpfe rein. Psychische Erkrankungen, dafür gibt es den Psychotherapeuten oder die Psychotherapeutin oder die Psychiatrie. In schlimmen Fällen oder in schweren Fällen. Und das ist der Weg zur Besserung. Und auch das, wie ein Bruch, verheilt nicht von einem Mal Therapie.
Ja.
Das dauert. Gerade bei Depressionen sind das veränderte Lernprozesse und Selbstannahmen über das Selbst und die Zukunft, die man über Jahre lang so gelebt hat. Das muss man einfach üben, üben, üben. Und das passiert in der Therapie.
Richtig. Und um das jetzt hier nach wirklich schon einer sehr langen Folge abzuschließen, mein letzter Vorfall von selbstverletztem Verhalten ist genau 1 Stunde und 48 Minuten her. Ich bin seit 2 Jahren in Therapie und es geht mir viel besser und unsere Beziehung ist viel weniger belastet davon. Und trotzdem musstest du heute meine Hände festhalten, weil es halt nicht von heute auf morgen heilt. Aber
und Rückfälle gehören dazu.
Rückfälle gehören dazu. Aber was halt wichtig ist, ich muss in diesem Fall erkennen, ich bin nicht am Ende. Ich muss noch mehr Lösungen finden für die Themen, die mich beschäftigen. In dem Fall ist es jetzt auch sehr hormonell bedingt. Ich muss zu Ärztinnen gehen. Ich habe eine Verantwortung, mich da jetzt darum zu kümmern, dass sowas seltener vorkommt. Und du darfst sagen, dass dir das zu viel wird, dass du dir noch mehr wünschst, dass ich noch mehr mache. Aber du kannst halt auch einfach da sein, wenn du das aushalten kannst. Und du sagst momentan, du kannst es aushalten. Und wir haben auch dann außerhalb von diesen Momenten natürlich Wege gefunden, wie wir das besser regulieren, also wie wir uns gegenseitig mehr geben, wie was dann in dem Moment hilft. Man lernt ja auch mit der Zeit dazu. Mhm. Man lernt besser damit umzugehen. Ich kann mich schon viel schneller selber regulieren. Du weißt besser, wie du mir helfen kannst. Und ich würde sagen, das ist auch Teil davon. Vergeben, lernen und Vertrauen ineinander haben. Oder?
Punkt.
Okay.
Das. Ja.
Gut, dann schläfen wir uns jetzt mal unserem Hund an, der da schon im Hintergrund schnarcht. Und schnarchen auch. Das ist nämlich jetzt schon ganz schön spät.
9:45.
Okay, du bist heute da mit Verabschiedung.
Schon wieder?
Immer.
Tschüsseldorf.
Tschüss.